Vielen Dank für den wunderbaren Gesang. Es ist leider so, dass ich mit der Familie Friesen nicht verwandt bin, obwohl wir den gleichen Namen haben. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Und es ist aber doch schön, dass zu diesem Missionstag auch die Familie Friesen da ist, die selbst auch in einer Gemeindegründungsarbeit steht, in Loma Donrath. Bin sehr angetan von den Berichten hier und sehr beeindruckt. Es ist für mich eine Ehre, hier eine Predigt halten zu dürfen, weil ich immer Menschen bewundere, die auf dem Feld sind und die eigentliche Arbeit machen und Gott sie segnet. Das ist schwerer als zu unterrichten und deshalb meinen größten Respekt. Lasst uns, bevor wir das Wort Gottes öffnen, noch den Herrn Jesus in besonderer Weise bitten, unsere Augen zu öffnen. Wir dürfen sitzen bleiben, wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du heute hier bist. Wir danken dir, dass du so viele Menschen berufen hast in die Mission. Und dass in den letzten 2000 Jahren so viele treue Christen das Evangelium weitergetragen haben und wir das Evangelium empfangen haben. Wir wollen dich heute in besonderer Weise bitten, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unsere Augen öffnest und dass du jedem von uns auf eine neue Art und Weise begegnest und dich offenbarst. Amen. Amen. Ich habe vergessen, was zu sagen. Ich bin ein besonderer Mensch. Ganz besonders heute fühle ich mich besonders. Ich habe ganz besondere Eigenschaften. Und meine beste ist natürlich, dass ich mit dem Schorsch zusammen an der Bibelschule in Brake studiert habe. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns nach 15 Jahren hier nochmal wiedersehen. Und ich bin heute ganz besonders stolz drauf, Schorsch. Das ist gut. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und zu sehen, wie gut die Arbeit ist. Und dass du dich nicht verändert hast, dass du immer noch der gute, liebe und warmherzige Mensch bist, den ich in meiner Erinnerung so behalten habe. Das sind doch mal Lorbeeren, oder? In diesem Sinne. Lasst uns das Wort Gottes öffnen im Buch der Offenbarung. Wir haben einen Missionskontext, Offenbarung Kapitel 1. Der Missionar, Apostel Johannes, ist in einem feindlichen, christenfeindlichen Kontext gefangen genommen worden, weil er das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus weitergetragen hat. Er ist alleine auf der Insel, fragt sich wahrscheinlich, was ist und was passieren wird, ob er je zurückkommt zur Gemeinde, zu seinen Gemeinden, ganz besonders zu den sieben, aber besonders nach Ephesus, was mit den Gemeinden wird, ob er vielleicht irgendwann hingerichtet wird. Eine der besonderen Fragen, die sich Christen damals gestellt haben, ist, wo ist unser Jesus? Himmelfahrt war gut, aber wir dachten, der kommt wieder. Und wir dachten, wir haben einen starken Jesus, einer, der uns beschützt. Und jetzt werden unsere Apostel nach und nach umgebracht. Und es scheint fast so, als würde der Teufel in diesem Kampf gewinnen und wir würden konstant unterliegen. Jahr ein, Jahr aus, seit mindestens 30, 40, 50 Jahren, zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Offenbarung, sind Christen verfolgt gewesen und sehen auch zu diesem Zeitpunkt noch kein Licht am Ende des Tunnels. Jesus, bist du noch da? Jesus, bist du stark genug? Jesus, wo bist du? Jesus, wann kommst du wieder? Wie geht's weiter? Das sind brennende Fragen. Ganz besonders, wenn man sich in einer Gemeinde befindet, in der der Pastor höchstpersönlich, wie Antipastor oder andere, schon ermordet worden sind und man die leeren Plätze sieht in den Reihen und sich fragt, was ist mit morgen? Man kann sich vorstellen, dass auch Johannes, der Jesus Christus zum letzten Mal vor ungefähr 40 oder 50 Jahren gesehen hatte, als er selbst noch ein junger Mann war, seit Himmelfahrt, hier selbst auch Fragen hatte. Jeder kommt irgendwann in Situationen, wo er nicht mehr weiter kann und sich fragt, was die Zukunft bringt. Wo soll die Kraft, die Vision herkommen? Wo der Sieg? Und so hat er eine besondere Erfahrung. Wir lesen von Vers 12, in Kapitel 1 von Vers 12, dass er eine Stimme hört am Tag des Herrn. Er war wahrscheinlich im Gebet, er wird ergriffen vom Geist Gottes und hat eine besondere Erfahrung mit Jesus. Eine Stimme, die ihm sagt, schreib jetzt mal alles auf, was du hörst. Und wir lesen dann, dass er sich umsieht nach der Stimme. In Vers 12 steht, ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, das ist Jesus Christus, das kennen wir aus dem Buch Daniel, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Wer so durch die Straßen damals lief, war nicht ein Sklave. Es war auch nicht ein besonders gut gestellter Staatsbürger. Dieses königliche Macht und königliche Hoheit, Würde, Kraft, Majestät und Reichtum ganz besonders in dem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber, sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Das bedeutet Alter. Das haben wir auch im Alten Testament schon mal beschrieben. Der auf dem Thron sitzt, der ewig ist, der alles weiß, ist unser Jesus. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Augen wie Feuerflammen bedeutet, dass sie alles sehen, genauso wie Feuer Substanzen zerstören kann und in das Innere eindringen kann von Holz oder anderen Materialien und verändern kann. Genauso auch die Augen Jesu, die alles sehen, vor dem nichts verborgen ist. Und seine Füße wie Golderz, das zeigt seine Heiligkeit und seine Majestät, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Wie viele von uns waren schon mal an einem Wasserfall? Einmal Hand hoch. Möchte ich gerne mal sehen. Man kann sich groß vorkommen als Mensch, aber am Tosen eines Wasserfalls wird man so klein mit Hut. Man sieht die Wassermassen, dieses unglaubliche Gewicht, diese Kraft, auch die Lautstärke, die reduziert uns auf das kleine menschliche Maß. Und wenn du einem Menschen begegnest, wie hier in einer Vision, und er spricht nicht mit einer menschlichen Piepsstimme, sondern die Stimme ist groß wie ein Wasserrauschen von einem Wasserfall oder einem tosenden Fluss, dann wird man klein mit Hut und man merkt, hier ist eine Kraft, hier ist eine Macht, hier ist eine Majestät, vor der ich niederknien muss. Dies ist die Vision, die Johannes von Jesus Christus hat. Und im nächsten Vers lesen wir in Vers 16, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das ist das Schwert, das richtet. Und sein Angesicht leuchtet, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Hier haben wir wieder die göttliche Heiligkeit und die göttliche Majestät. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die erste Lektion, die wir aus diesem Text mitnehmen wollen, ist, Jesus herrscht. Und das Tolle an diesem Buch der Offenbarung ist, das Wort Offenbarung im Griechischen, da haben wir das deutsche Wort Apokalypse her, bedeutet eigentlich Apokalypsein, etwas Verborgenes öffnen, etwas, was man noch nicht weiß. Wir tun das ja ganz oft mit Geschenken zu Geburtstag oder zu Weihnachten, die schön verpackt sind und wir wissen nicht, was drin ist. Dieses Öffnen des Geschenks, das Wegreißen des Geschenkpapiers, das Öffnen des Kartons und das Rausholen des Geschenks heißt Apokalypsein, enthüllen, das Verborgene rausholen, um zu sehen, was wirklich da ist, was wir geschenkt bekommen haben. Seit Himmelfahrt ist Jesus Christus im Himmel und man hat ihn seitdem nicht mehr auf der Erde gesehen. Johannes hat ihn seit langem nicht gesehen und Apokalypsein, Offenbarung Jesu Christi heißt, dass Jesus aus der 5., 6., 7., 8. und 9. und 10. Dimension in unsere dreidimensionale Welt für einen Moment wieder hineintritt, damit Johannes ihn sehen kann, wie Jesus wirklich ist. Und in der Beschreibung, die wir haben, wie Jesus wirklich auftritt vor Johannes, so hat Johannes ihn noch nie gesehen. Es kann gut sein, dass er ihn am Gesicht wiedererkannt hat, aber Jesus erscheint ganz anders als am Tag von Himmelfahrt. Jesus wurde erhöht, er sitzt auf dem Thron, er hat sein Reich eingenommen, er herrscht, er ist der König, er ist da, er regiert, er ist unser Gott. Was muss das für eine besondere Kraft gehabt haben für den Apostel Johannes, der in allem Versagen, in all den Angriffen, in all dem Schmerz, vielleicht auch in all der Enttäuschung und vielleicht auch in Zweifeln. Gott, wo bist du? Warum hilfst du nicht? Warum siegt der Teufel? Hättest du nicht schon längst kommen müssen? plötzlich eine neue Vision von Jesus sieht und merkt, die Zweifel schwinden. Jesus herrscht. Dies ist der Jesus, der die Geschichte in seiner Hand hält. Dies ist der Jesus, der den Krimi, in dem wir uns in der Weltgeschichte befinden, am besten kennt und der das Ende schon festgelegt hat. Dies ist der Jesus, der bestimmt hat, dass du und ich am Ende auf seiner Seite als Sieger stehen werden. Dies ist der Herrscher, vor dem sich am Ende alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen werden, ob freiwillig oder nicht, dass er herrscht, dass er der Herr aller Herren ist und der König aller Könige. Manchmal kommt uns auch heute die Botschaft des Evangeliums etwas schwach vor. Wenn man sich so beeinflussen lässt von den Medien und den Menschen um uns herum, die nicht sehr hoch von Jesus denken, vielleicht ein guter Lehrer, der seit langem tot ist, dann sind wir die Einzigen, die in diese geistliche Finsternis das Licht des Evangeliums hineintragen und zuerst für uns selbst immer wieder festmachen müssen, mein Jesus herrscht. Er herrscht. Er ist nicht nur das Kind von Bethlehem oder der gute Lehrer, der damals auf der Erde war. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und wir haben die Offenbarung hier im Wort Gottes. Man könnte fast sagen, verborgenes Wissen. Verborgen im Sinne für diejenigen, die es annehmen wollen, denen wird es angeboten. Diejenigen, die nicht möchten, die verweigern sich und möchten dieses Wissen nicht haben. Aber das Wissen um den Weltlauf, um die Zukunft und darüber, wer Chef ist, wer König ist und wessen Regeln gelten, das haben wir. In diesem Sinne sollten wir getrost in den Dienst der Mission treten, uns immer wieder vor Augen führen, wer unser Jesus ist, wer unser Auftraggeber ist. Uns nicht blenden lassen vom eigenen Versagen. Uns auch nicht blenden lassen vom Unglauben und vielleicht der Herzenshärte gewisser Menschen, mit denen wir arbeiten. Uns auch nicht blenden lassen von der Schwachheit vielleicht einiger Mitchristen, die lethargisch sind und nicht mitmachen wollen bei Mission, sondern uns immer wieder neu vor Augen führen. Mein Jesus herrscht. Ich glaube an den König aller Könige. Und am Ende werden all die, die jetzt lachen und spotten, am Ende werden auch die, die lethargisch gewesen sind, einsehen, dass dies der König ist, dass sein Evangelium wahr ist und dass du als eifriger Missionar richtig gelegen hast, darin, dass du dich investiert hast mit Zeit und Geld für das Evangelium Jesu Christi. Wir haben hier heute Himmelfahrt. Und Himmelfahrt ist ein besonderes Ereignis für die Herrschaft Jesu Christi. Jesus war zu allen Zeiten Gott, aber er entäußerte sich, erniedrigte sich, ließ seine Herrlichkeit im Himmel und war hier auf der Erde so den Menschen gleich, dass viele noch gar nicht glauben wollten, dass es sich wirklich um einen Gott handelt. Als Jesus am Ende seinen Auftrag erfüllte und in den Himmel aufstieg, und da wird in der Bibel gesagt, auch im Buch der Offenbarung, auch in Römer 1, auch in Hebräer 1, dass er sich zur Rechten Gottes setzte. Weil er seinen Auftrag erfüllt hat, wird er gelobt und gepriesen. Und alle Lobgesänge, die wir in der Offenbarung finden, erwähnen hier oder da immer wieder, du bist würdig zu nehmen, Preis, Kraft, Ruhm, Ehre und Anbetung, weil du dir die Gemeinde erkauft hast mit deinem Blut. Himmelfahrt ist Erhöhung Jesu Christi. Himmelfahrt ist Beförderung. Und deshalb ist es so schön, dass wir gerade am heutigen Festtag sagen dürfen, mein Jesus herrscht. Und dieser Herrscher hat uns losgeschickt in dieser Welt und wir wissen, dass sich der Auftrag lohnt. Zum anderen lesen wir aber auch in diesem Text, dass Jesus mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Und das wird uns jetzt ausgelegt. Hier steht, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Wir wissen es nicht genau, aber wir gehen davon aus, dass dies jeweils ein Gemeindeleiter aus der Gemeinde war, der von der Gemeinde nach Patmos geschickt wurde, um den Johannes in seiner Gefangenschaft zu besuchen und der dort die Schriftrolle mit den Sendschreiben und dem Buch der Offenbarung für seine Gemeinde mitgenommen hat nach Hause. Da gab es also 7 Sendboten. Und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Hier haben wir den 2. Punkt, den wir heute mitnehmen wollen. Jesus ist hier. Jesus ist mitten unter den goldenen Leuchtern. Ganz interessant, die Beschreibung ist ja so, dass er sich umguckt und er sieht erstmal goldene Leuchter und dann einen, der mitten zwischen den goldenen Leuchtern sich bewegt. Er ist also ganz nah dran an der Gemeinde. Und gerade da, wo Gemeinde leidet und sich fragt, Gott, wo bist du? Gerade da, wo Christen beten für die Bekehrung von anderen und sich fragen, Herr, wann wirst du das Gebet erhören? Warum antwortest du nicht? Gerade da, auch wenn man die eigene Schwachheit spürt, vielleicht auch den Mangel an Motivation, vielleicht auch da, wo man ausgebrannt ist, ist es gut zu wissen, von dieser Offenbarung her, die Wahrheit ist die, Jesus ist direkt neben dir. Der goldene Leuchter ist die Gemeinde, die 7 Gemeinden werden angesprochen und Jesus ist bei jedem Einzelnen von uns, wie er gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Es ist ganz egal, ob wir das fühlen, ganz egal, ob wir das wahrnehmen können, ganz egal, ob wir den Eindruck haben, dass unsere Gebete wirklich bis zum Himmel reichen oder vielleicht nur an der Decke kleben bleiben. Das ist unsere Wahrnehmung. Die Wahrheit ist, Jesus ist hier. Er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern und das Buch der Offenbarung, ganz besonders die Sendschreiben, zeigen, er weiß jedes Detail im Leben der Gemeinde und im Leben der einzelnen Gemeindemitglieder. Er kennt die Sorgen, er kennt die Nöte, er kennt die Verzweiflung, er kennt die Angst, er kennt die Mutlosigkeit, er kennt die Depression, er kennt das Burnout. Er ist direkt neben dir. Wenn man also denkt, Jesus, wo bist du? Warum passiert hier nichts? Warum sehe ich keinen Durchbruch? Ich bin verzweifelt, ich fühle mich einsam, ich fühle mich alleingelassen. Dann dürfen wir das Buch der Offenbarung öffnen. Und es offenbart uns die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, über die 3 Dimensionen hinaus, die wir sehen können. Jesus ist hier. Ist das nicht eine tröstliche Botschaft für uns? Dass wir sagen können, da wo man vielleicht lange versucht, eine Gemeinde zu gründen und andere gründen 3 in der Zeit, wir sagen können, Jesus ist hier und Jesus ist da. Jesus geht auch voran in Passau. Und er weiß um das Café und die Orte und die Stellen. Er weiß um die Menschen, die sich bekehren werden. Jesus ist da. Deshalb brauchen wir uns nicht zu viel Druck aufzuerlegen. Wir müssen uns nicht unter eine Spannung setzen, die unrealistisch ist. Wir dürfen wissen, wir können uns auf ihn verlassen. Er ist da, er kennt uns. Jesus wandelt mitten unter den goldenen Leuchtern. Himmelfahrt hat auch damit zu tun, dass Jesus hier ist. Jesus hat seinen Jüngern einmal gesagt, warum seid ihr traurig, dass ich weggehe? Weil für euch ist das ja ein Vorteil. Da dachten die, Moment mal, wir haben dich lieb, wir hätten dich gerne hier. Warum soll das ein Vorteil sein, dass du verschwindest? Das ist ähnlich, wie wenn ich meiner Frau sage in Brüssel, Schatz, ich bin jetzt weg, aber dadurch geht's dir doch besser. Das wird man dann nur sagen, wenn die Ehe extrem schwierig wäre, dass es ihr dann besser geht. Jesus hat genau das seinen Jüngern gesagt. Und er erklärt dann dazu im Johannesevangelium, wenn ich hier bleibe und nicht weggehe, dann wird ja der Tröster nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, dann wird der Tröster, der Vater und ich zu euch in die Herzen hineinkommen und Wohnung nehmen. Das heißt also, ein wiedergeborener Christ, der Jesus in seinem Herzen hat, hat eine intimere Beziehung zu Jesus Christus als alle Jünger, die Jesus hatte, die 12, die 70 und alle anderen, die ihm zugehört haben, vor Pfingsten. Weil die liefen mit und haben sich gefragt, bist du Gott oder nicht? Einige haben es dann kapiert und haben gedacht, jetzt lass uns die Römer rausschmeißen. Und am Ende, wo sie dann merkten, dass das nicht Jesu Vorstellung ist, haben sie gedacht, naja, dann gucken wir mal, was passiert. Bis zum Ende sehr wenig verstanden. Bis zum Ende Menschen gewesen, die weggelaufen sind, Menschen gewesen, die versucht haben, mit dem Schwert Jesus zu verteidigen. Jesus war manchmal verzweifelt, im Sinne von frustriert, dass er mit diesen Leuten zusammen sein muss, die irgendwie nicht verstehen wollen und können. Das lesen wir auch in den Evangelien. Und was für eine wunderbare Verwandlung haben wir dadurch, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ist er in größerer Intimität, Direktheit, in einen besseren Kontakt, in eine größere Nähe zu uns getreten. Wir haben heute Jesus näher an uns, als die Jünger damals, die ihn physisch sehen konnten. Eine Illustration dafür ist die, dass als ich meine Frau kennengelernt habe in Brüssel, das war direkt nach der Absolvierung Schorsch 1995 und dort nach Brüssel gezogen bin, da haben wir eine Beziehung begonnen und nach einem knappen Jahr bin ich dann in die Vereinigten Staaten gereist, um dort 2 Jahre lang zu studieren. Und da mussten wir dann praktisch eine Fernbeziehung führen und haben uns nur alle 4 Monate besucht und ansonsten lief E-Mail-Kontakt und Telefonate. Das Interessante war, dass wenn man zusammen war, das eine schöne Zeit war, in der man den Partner sehen und erhalten konnte, aber dass in der Distanz, wo man nur auf das Telefon angewiesen war, interessanterweise mehr geredet wurde, mehr Austausch war und die Herzen, die Seelen eine stärkere Verbindung aufbauen konnten, obwohl man physisch nicht anwesend war. Interessant. Das ist für mich ein schwaches Abbild dafür, was hier passiert, dass wir Jesus jetzt sichtbar nicht sehen, aber er trotzdem in einer größeren Nähe bei uns ist. Wir hören seine Stimme, er leitet uns, wir beten, er schenkt uns Ideen, er schenkt uns Frieden über gewisse Entscheidungen, die wir zu treffen haben. All das hatten die Jünger nicht, als sie Jesu Predigten gelauscht haben und sich gefragt haben, nee, verstehe ich nicht, was ist das jetzt? Jesus ist hier. Verlass dich drauf, du darfst auf ihn zählen. Aber dann gibt es eine dritte Lektion, die wir heute mitnehmen wollen. Und das ist, dass Jesus dem Johannes die Offenbarung gibt und sie hier praktisch aufgeschrieben wird. Und er sagt, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Und das sollen dann die 7 Boten mitnehmen. Das Besondere daran ist, das ist der dritte Punkt, Jesus sendet. Das erste ist, Jesus herrscht. Das zweite ist, Jesus ist hier. Und das dritte ist, Jesus sendet. Dies war nicht der Zeitpunkt für Johannes, von dieser Welt zu scheiden und zu sterben. Dies war auch nicht der Zeitpunkt für die Boten zu sagen, jetzt ist Schluss mit Christentum. Dies war auch nicht der Zeitpunkt für die 7 Gemeinden in Kleinasien zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, hoffentlich kommt Jesus bald wieder. Sondern Jesus möchte, dass die Welt mit dem Evangelium erreicht wird. Und in der größten Finsternis, in dem größten Leid, im größten Schmerz und in größter Angst in der damaligen Christenverfolgung, sendet Jesus die Gemeinde als Schafe unter die Wölfe, um ihnen das Evangelium zu bringen. Wir lesen dann in den Sendschreiben immer wieder Worte wie, bleibe bei dem, was ich dir gegeben habe. Die, die mein Zeugnis bewahrt haben. Jesus gibt der Gemeinde Kraft. Er sagt, ich werde dich bewahren in der Stunde der Versuchung, damit du nicht umfällst. Er leitet die Gemeinde. Er sagt, hört auf meine Worte. Ganz besonders sagt er, siehe, ich habe eine Tür vor dir aufgetan und du hast eine kleine Kraft und die wird ausreichen, dass du durchgehst und ein großes Werk für mich tun wirst und somit deine Treue beweisen wirst. Jesus möchte nicht, dass wir in den Bänken sitzen und auf ihn warten. Jesus möchte, dass wenn er wiederkommt, er Menschen findet, die ihre Apfelbäumchen pflanzen, die bei der Arbeit sind, selbst wenn diese Arbeit nie 100%ig erfüllt werden kann. Jesus sendet uns in diese Welt. Er gibt uns Kraft, er öffnet Türen, er beauftragt uns, er hält uns fest und er wirbt um uns. Das heißt, Missionsauftrag ist der wichtigste Auftrag, den es gibt. Denn wenn wir irgendwann mal von dieser Erde gehen oder in unserer Zeit die Wiederkunft Jesu erleben, dann zählt nicht so sehr, was wir sonst mit unserem Leben gemacht haben. Was zählt, ist die Ewigkeit und die Menschen, die wir mitnehmen in das himmlische Reich. Das ist dann die entscheidende Realität. Das ist der Schlusspunkt. Und dieser Schlusspunkt ist Kriterium für unser Leben. Wie sinnvoll, wie wertvoll ist es gewesen? An diesem Punkt möchte ich ganz kurz sagen, wie ich im Alter von 17 Jahren von Herrn Jesus angesprochen wurde, in den geistlichen, vollzeitlichen Dienst zu gehen. Das war so die Zeit in der Vorbereitung auf die Bibelschulzeit. Ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich nach der Berufsausbildung Ingenieur werden wollte. Ich hatte mir irgendwie in den Kopf gesetzt, ich wollte ein großes Auto fahren, ein großes Haus haben und eine hübsche Frau haben. Hoffentlich in einer anderen Reihenfolge damals, aber diese drei waren da und man war extrem materialistisch. Ich hatte Jesus mein Leben übergeben und gesagt, ich werde in aller Hingabe leben, weil ich möchte Heilsgewissheit und Freude und Nähe Gottes spüren. Bis dann ganz leise in meinem Herzen diese Stimme kam und das war für mich die gleiche Stimme, wie wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Man hört es nicht mit dem äußeren Ohr, aber man weiß trotzdem, was dran ist, dass etwas falsch war. Ähnlich sagte diese Stimme, was ist, wenn Gott dich ruft, dass du Prediger wirst? Und da war ich erstmal schockiert. Ich dachte, ich? Nein. Ich habe gesagt, Jesus, ich kann dir mein ganzes Leben geben, alles, aber bitte lass mir meinen Beruf, ich möchte Ingenieur werden, weil diese materiellen Ziele, die sind mir enorm wichtig. Diese Stimme kam wieder und wieder und wieder und ich habe mich lange gesträubt und gesagt, ich werde ja ein guter Christ sein und alles tun. Man kann ja auch da Christ sein. Aber Gott hat in meinem Leben, weil das die Berufung war, die er für mich hatte, nicht locker gelassen. Bis ich mich irgendwann fragen musste, gut, wenn Gott nicht locker lässt, dann lass uns mal nachdenken. Einfach mal überschlagen. Was erreichst du, wenn du erfolgreich bist in deinem Beruf? Angenommen, du bist vielleicht sogar kreativ, erfindest etwas, für das Menschen dich bewundern. Wenn du in den Sarg gehst und stirbst, dann wird all das verflogen sein. Was ist, wenn du in den geistlichen Bereich gehst, das Wort Gottes verkündest und dort bekehren sich Menschen? Am Ende, am Gerichtstag, hast du Seelen gewonnen, die eine ganze Ewigkeit lang ohne Aufhören im Himmel sein werden mit dir. Was zählt also mehr? In diesem Sinne habe ich mich entschieden und ich habe gemerkt, dass man auf die anderen Dinge doch nicht verzichten muss, dass Gott auch Reichsgottesmitarbeiter versorgt, trägt und stützt. Aber entscheidend für uns ist, in aller Wertschätzung für die Berufe, die wir haben, für die Freizeit, wir wollen keinen übergroßen Druck aufbauen für Christen. Wir müssen uns doch fragen, wozu sind wir hier in dieser Welt? Wir haben nicht irgendeinen Verlierer, der sagt, kannst du mir mal einen Gefallen tun, missionier mal die Welt. Wir haben den Sieger, der sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Jesus herrscht. Zum anderen haben wir nicht einen, der weggelaufen ist und uns in dieser Arbeit alleine gelassen hat, der sich um uns nicht kümmert, dem wir gleichgültig sind. Wir haben einen, der direkt mitten und unter uns ist, der sich um uns kümmert. Jesus ist hier. Und wir haben einen, der uns sendet, der auch für dein Leben Schritte schon vorgesehen hat, Werke vorbereitet hat, die du tun kannst, um relevant zu sein für den Missionsauftrag. In diesem Sinne möchte ich uns ermutigen, zu sagen, wir haben den Herrscher der Welt, der uns beauftragt, der hier ist, der deinen Namen auf seine Lippen trägt und der möchte, dass du das Evangelium weiterträgst. Gibt es Möglichkeiten, in deinem Zeitplan an einem Abend pro Woche Zeit frei zu machen für Mission? Gibt es vielleicht nur eine Stunde in der Woche, die du frei machen könntest? Und selbst wenn es ein Dienst ist, wo man aus einem Asylantenheim jemanden fährt. Und wenn das alles ist, was ich für die Mission tue, ist das eine großartige Arbeit. Das erreicht Menschen. Und manchmal ist das effektiver als die Predigt am Sonntagmorgen. Wenn das dein Beitrag ist, dann wäre das toll. Das Gebet, vielleicht eine Woche auf den Philippinen oder woanders, das kann ein Anfang sein. Es kann auch sein, dass man sagt, uns geht es finanziell gut, zu den Spenden, die ich im Monat spende, lege ich jetzt mal 30 Euro drauf, die aufs Missionsfeld gehen. Oder 40 Euro. Es muss kein Riesenbetrag sein, Hauptsache, er läuft mit Kontinuität. Und dann habe ich Mission schon zum Teil meines Lebens gemacht und werde ständig darüber nachdenken, ständig dafür beten. Und wenn du diesen ersten Schritt tust, dann hast du dich in Bewegung gesetzt und dann freut Gott sich, weil er dich dann anfangen kann zu lenken, um dir zu zeigen, wo er für dich eine Tür geöffnet hat. Wenn wir stehen bleiben und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin nicht begabt oder hier funktioniert das nicht, dann kann Gott uns nicht lenken. Genauso wie man ein Auto nicht lenken kann, das steht. Das muss sich bewegen. Erst dann hilft es, wenn man am Lenkrad dreht. In diesem Sinne möchte auch Gott, dass wir uns bewegen. Vielleicht mit einigen von diesen Vorschlägen oder anderen Dingen, die Gott uns heute aufs Herz gelegt hat. Damit Gott uns dahin führen kann, wo er eine Berufung über unser Leben ausgesprochen hat. Damit deine kleine Kraft dich durch diese offene Tür bringen kann und du anderen Menschen zum Segen bist. Amen.